Ja, wir haben uns in den letzten Wochen damit auseinandergesetzt, wie Gott sich den Menschen gedacht hat, wie er uns geschaffen hat und wie er uns dann aber auch wieder durch Jesus die Möglichkeit gegeben hat, die Bestimmung, die wir von Anfang an gehabt hätten oder die wir haben, dass wir die wieder leben können. Wir haben unsere Bestimmung im Hinblick auf Mann und Frau miteinander angeschaut, in Bezug auch zu anderen Menschen, im Verhältnis zu unserer Schöpfung und natürlich in unserem Verhältnis zu Gott. Weil Gott lässt uns durch Jesus wieder ein, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Wir dürfen in seiner Nähe sein. Er hat alles gemacht, damit wir seine Kinder sein können. Er ist für uns gestorben. Sündlos ist er hingerichtet worden und hat, weil er sündlos war und für unsere Schuld, können den Tod auf sich nehmen. Und jetzt ist es wieder möglich. Wir können Gemeinschaft haben mit Gott. Und er setzt uns wieder ein, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, als Könige und als Priester auf die Erde. Und das ist eine Funktion, das haben wir auch schon gehört, wo in alle Ewigkeit uns dann wird ausfüllen und bestimmen. Wir werden nicht einfach im Himmel hocken und ein bisschen Harfe spielen oder so, oder einfach nur ein bisschen Worship machen. Also nicht, dass das schlecht wäre oder so, aber es ist nicht alles. Sondern wir werden mit Jesus zusammen mitherrschen. Wir werden eine Aufgabe haben, eine Bestimmung auch dort. Und jetzt, sobald wir in die Gnade, durch Gnade von Gott in die ursprüngliche Bestimmung wieder hineinversetzt worden sind, wo Jesus uns gegeben hat, mit dem Moment fängt der Heilige Geist an, in unserem Leben etwas zu machen und etwas zu bewirken. Es fängt der Prozess an von der Reinigung und vom Wachstum. Und früher hat man in diesem Zusammenhang von Heiligung geredet. Aber man könnte es auch ganz so ausdrücken, wie das der Hans vor 2 Wochen gemacht hat, Jesus ähnlicher werden. Um das geht es. Das ist das, was der Heilige Geist in uns möchte bewirken. Mit der Kraft vom Heiligen Geist und unter seiner Führung werden wir so wieder zu dem, wo Gott uns gedacht hat. Und so auf dieser Grundlage wollen wir uns jetzt auch heute dem Thema Fasten nähern. Fasten, das sieht jetzt nicht gerade nach Fasten aus und ihr könnt dann am Schluss von der Predigt selber beurteilen, was jetzt richtiges und falsches Fasten ist, oder? Darum falsches und echtes Fasten. Das ist so der Titel von dieser Predigt. Und am kommenden Mittwoch, Basel sind ein bisschen zu spät, oder? Die haben die Fastnacht eben dann erst nachher, oder Fastnacht, das war der Moment gewesen, im Jahr, wo du nochmal so richtig auf den Putz hast müssen hauen, weil nachher ist ja 40 Tage lang gefastet worden. Und wir merken dort schon, Basel war ein reformierter Ort gewesen. Die haben nicht die katholischen Sachen gehabt und haben darum auch noch nachher können Sachen essen, die man eben nicht dürfen essen. Und wer den Zwingli-Film schon gesehen hat, der jetzt in den Kinos läuft, im Zwingli-Jahr, der mag sich vielleicht an die Szenen erinnern, wo beim Froschauer Wurst gegessen wird. Sie haben dort die Fastenzeit gebrochen vor Ostern. Und das war ein Sakrileg gewesen, oder, für die römisch-katholische Kirche. Am nächsten Mittwoch ist Aschermittwoch. Und das heisst, eben in den katholischen Gebieten fängt die Fastenzeit an. Und wenn man jetzt rechnet, und das habe ich natürlich immer wieder gemacht, und ich bin nie auf die 40 Tage gekommen bis Ostern. Es war immer irgendwie ein bisschen zu früh fertig gewesen und so. Und ich habe mir dann aber müssen sagen, die Fastenzeit wird so angeschaut, dass es 40 Tage sind bis Ostern. 40 Tage wird gefastet, aber die Sonntage werden eben nicht gefastet. Und darum sind es effektiv 47 Tage bis zu der Ostern vom Aschermittwoch aus. Also am Sonntag muss man nicht auf alles verzichten. Und muss man eben keine Biber und solche Sachen essen, weil das ja als Fisch durchgeht. Das haben wir übrigens auch letztes Jahr im Männer oben von der Gemeindeferienwoche gelernt, dass das so durchgegangen ist. Aber im Neuen Testament wird dort darüber eigentlich nicht viel gesagt, über das Fasten. Da wird Jesus redet schon ab und zu davon, aber werden wir aufgefordert im Neuen Testament, dass wir fasten sollen? Oder dass wir 40 Tage vor der Ostern fasten sollen? Nein. Im Neuen Testament gibt es nichts, gibt es kein verpflichtendes Fasten. Und trotzdem hat, wer jetzt das Monatsinfo vom März schon angeschaut hat, der hat vielleicht das hier gesehen. Das hat der Tobi dort von der Gebetskampagne Pray 19 reingenommen. Die haben eine spezielle Aktion jetzt eben in dieser Fastenzeit vor Ostern und sie beziehen sich da auch von Aschermittwoch bis Ostern. 40 Tage lang Gebet und Fasten. Und im Untertitel heisst es dann für persönliche Heiligung, Erneuerung und Veränderung. Schon länger veranstaltet das Blaue Kreuz das Timeout. Es richtet sich vor allem an das Jungspublikum und wirbt mit dem Slogan «Verzichte vor Ostern und gewinne Freiheit und Lebensqualität». Also so in einer evangelisch-freikirchlichen Sicht scheint also Fasten in erster Linie so ein persönlicher Gewinn zu sein. Also du verzichtest auf etwas, damit du Freiheit gewinnst oder damit du eben Heiligung, Veränderung, Erneuerung erfährst. Es geht vor allem um dich. Ganz anders ist das in der aktuellen Kampagne von Fastenopfer und von Brot für alle, die so von den Landeskirchen getragen wird vor allem. Sie möchten die Welt gerechter machen. Und sie sammeln Spenden unter dem Motto «Gemeinsam für starke Frauen, gemeinsam für eine gerechte Welt, werde jetzt Teil des Wandels». Also, wir merken Fasten, das wird überall so in der heutigen kirchlichen Kreis noch, das scheint irgendwie doch noch in zu sein, obwohl es eben schon ein bisschen etwas Altes ist und so ein bisschen etwas, wo man eigentlich das Gefühl hatte, ja, so in der reformierten Kirche eben mit dem Wurstessen hier, beim Froschauer ist das eigentlich wie so ein bisschen beendet worden, das Fasten. Es scheint doch noch irgendetwas zu sein, wo uns irgendwie beschäftigt. Und auch wenn wir uns bei diesen Aussagen jetzt alle müssen bedenken, dass es geht darum, dass man Werbung macht für diese Sachen, oder fürs Timeout, oder für die 40 Tage Fastenzeit und so. Und dort müssen wir irgendwie die Sachen in den Vordergrund stellen, was es denn bringt. Weil wir heute einfach, wir Menschen, wir denken irgendwie so, wir sind so erzogen worden, dass wir immer denken, ja, was bringt es mir denn, wenn ich das mache? Und darum werben die auch sicher damit. Aber fasten wir also nur für uns selber oder für andere, oder ist nicht, Fasten vielleicht noch etwas ganz anderes? Specken wir ein bisschen ab, damit wir ein bisschen mehr Geld spenden können für Leute, die eben zu wenig haben? Und ich will das überhaupt nicht irgendwie ins Lächerliche ziehen oder sagen, dass diese Bemühungen hier oder diese Kampagnen sind alle schlecht oder so. Nein, aber es geht mir einfach darum, dass wir nochmal ganz genau anschauen, was sagt denn die Bibel zum Thema Fasten. Und wie der Martin schon angetönt hat, habe ich hier einen Text aus dem Alten Testament mitgebracht, aus Jesaja 58. Und dort redet Gott direkt zum Volk. Der Herr sagt, rufe so laut du kannst. Lass deine Stimme erschallen wie eine Posaune. Halte meinem Volk, den Nachkommen Jakobs, ihre Untreue und ihre Vergehen vor. Sie fragen mich Tag für Tag, warum ich sie solche Wege führe. Wie ein Volk, das sich an das Recht hält und meine Gebote befolgt, fordern sie von mir, dass ich zu ihrer Rettung eingreife und wünschen sich, dass ich ihnen nahe bin. Was für einen Sinn hat es, jammern sie, dass wir Fastentage abhalten und deinetwegen Entbehrungen auf uns nehmen? Du beachtest es ja gar nicht. Darauf sage ich der Herr, seht doch, was ihr an euren Fastentagen tut. Ihr geht euren Geschäften nach und beutet eure Arbeiter aus. Ihr fastet zwar, aber ihr seid zugleich streitsüchtig und schlagt sofort mit der Faust drein. Darum kann euer Gebet nicht zu mir gelangen. Ist das vielleicht ein Fasttag, wie ich ihn liebe, wenn ihr auf Essen und Trinken verzichtet, euren Kopf hängen lässt und euch im Sack in die Asche setzt? Nennt ihr das ein Fasten, das mir gefällt? Nein, ein Fasten, wie ich es haben will, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Gefangenen, nehmt das drückende Joch von ihrem Hals, gebt den Misshandelten die Freiheit und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Ladet die Hungernden an euren Tisch, nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf, gebt denen, die in Lumpen herumlaufen, etwas zum Anziehen und helft allen in eurem Volk, die Hilfe brauchen. Dann strahlt euer Glück auf wie die Sonne am Morgen und eure Wunden heilen schnell. Eure guten Taten gehen euch voran und meine Herrlichkeit folgt euch als starker Schutz. Dann werdet ihr zu mir rufen und ich werde euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, hier bin ich. In dieser Botschaft von Gott, wo der Jesaja ans Volk Israel richtet, kommt eine grosse Unzufriedenheit von Gott mit seinem Volk zum Ausdruck. Er tadelt sie für ihr Verhalten. Dabei zeigen sie sich doch eigentlich ganz fromm. Das Gesetz in Israel im Alten Testament schreibt einen Tag im Jahr vor, wo man fasten soll. Am grossen Versöhnungstag, da soll man nichts essen und trinken. Und natürlich war es erlaubt, auch sonst noch zu fasten. Aber vorgeschrieben war, ist der einzige Tag. Und das Volk Israel zur Zeit von Jesaja, das scheint jetzt aber nicht nur den einen Tag gehalten zu haben, sondern darüber hinaus eben auch noch immer wieder persönliche Zeiten vom Fasten gemacht zu haben. Weil sie irgendwie die Nähe von Gott haben wollen suchen. Jetzt können wir sagen, das ist doch super, das ist doch wunderbar, die haben doch alles richtig gemacht. Sie halten Gott nämlich vor in diesem Text und sagen, ja, wir strengen uns so an, wir nehmen solche Entbehrung auf uns, wir fasten und du schweigst einfach. Wir hören gar nicht, was du uns würdest sagen. Wenn wir also nach der Praxis vom Fasten fragen, dann können wir das erste Mal festhalten beim Fasten, und das haben sie wirklich richtig erkannt, dort geht es darum, dass Gottes Reden und seine Nähe gesucht wird. Das ist das, wo Fasten soll bringen. Das ist der Effekt, wo Fasten soll fördern. Und in Vers 5 wird dann gesagt, was sie alles machen, wird so ein Fastentag beschrieben, oder? Sie verzichten auf Essen und auf Trinken. Also sie das ist wirklich entbehrlich, wenn man das macht, oder? Also die Menschen, die kleiden sich sogar in Sack und sitzen in der Asche und sie lassen den Kopf hängen, so als äußerliches Zeichen von ihrer Buße, von ihrer Trauer, vom Fasten. Die beiden Sachen, sitzen in Sack und Asche oder im Sack in der Asche sitzen und den Kopf hängen, das wird in erster Linie mit Trauerritualen in Verbindung gebracht im Alten Testament oder eben auch so in Bußzeiten, wo man das gemacht hat. Und es bringt zum Ausdruck, ich als Mensch, ich verzichte darauf, nach Gewinn oder nach einem angenehmen Leben zu streben. Ich gebe mich mit Sack und Asche zufrieden und verzichte darauf, mehr haben zu wollen. Ich sitze einfach da vor Gott, weil mir seine Gegenwart genug ist. Wir können zwei weitere Sachen über die Praxis vom Fasten festhalten. Fasten bedeutet den Verzicht auf liebliche Nahrung, damit wir mehr Zeit zur Begegnung mit Gott haben. Und Fasten ist ein Verzicht darauf, nach einem angenehmen Leben zu streben. Die ersten beiden Punkte, die wir jetzt hier auf dieser Folie sehen, die hat das Volk Israel zur Zeit von Jesaja gemacht. Die haben wollen, dass Gott zu ihnen redet. Sie haben wollen Gott nach sein. Aber er ist es nicht gewesen. Sie haben auf liebliche Nahrung verzichtet, dass sie mehr Zeit mit Gott hatten. Gut, auf den zweiten Teil wissen wir nicht so genau, ob sie das wirklich gemacht haben, denn auch. Auf jeden Fall gefastet haben sie. Und auch im dritten Punkt, sie haben ein Stück weit darauf verzichtet, aber es waren einfach Äußerlichkeiten. Es waren äußerliche Rituale und der Vorwurf, dass das eben nichts bringt, der wiederholt Jesus dann später in der Bergpredigt. In Matthäus 6, 16 lesen wir, wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Also es geht darum, dass das Volk Israel wahrscheinlich auch schon zur Zeit von Jesaja so wie eine Show abgezogen hat. Hey, ich zeige mich jetzt mal so richtig als der, wo Gott sucht und der, wo alles macht, dass Gott eigentlich reden sollte. Und wenn er dann nicht redet, dann ach, vergessen wir es doch mit dem Gott. Das Volk Israel hat den wichtigen Punkt vernachlässigt, wo im Zusammenhang mit dem Versöhnungstag, am Versöhnungstag gibt es zwei Sachen, die ganz wichtig sind, die das Volk halten sollen. Das eine haben wir schon gehört, das Fasten. Also an diesem Tag hat das Volk Israel wirklich sollen fasten. Es wird zweimal erwähnt im dritten Buch Mose, im Kapitel 16 und im Kapitel 23 wird von dem Versöhnungstag geredet. Und beide Mal heisst es, es ist ein Tag, wo du sollst fasten. Wo du nichts sollst essen und nichts sollst trinken. Und es wird in beiden Kapiteln wird noch etwas Zweites gesagt, was an diesem Tag auf keinen Fall soll stattfinden soll. Und das ist Schaffen. Nicht einmal der niedrigste Sklave soll schaffen. Also wenn niemand muss kochen und nichts auf dem Tisch muss stehen, dann muss wirklich niemand schaffen. Dann ist einfach Ruhe. Dann hat jeder Zeit zur Begegnung mit Gott und das soll an diesem Tag passieren. Es soll niemand müssen schaffen. Beim Jesaja aber machen sie nur das eine von diesen beiden Sachen. An ihren Fastentagen, da gehen die Fastenden der Arbeit nach. Und sie sorgen sogar mit ihrem Gewinnstreben, weil sie das eben auch nicht aufgeben, sorgen sie sogar dafür, dass dann auch noch ihre Arbeiter ausgebeutet werden, dass Menschen versklavt und unterdrückt werden. Sie streiten sich, weil ihre Gier nach immer mehr gegenseitig zu Konkurrenten werden lässt. Sie lassen die Armen verhungern und sie lassen sie ohne Kleider liegen. Und sie sorgen mit ihrem Lebensstil dafür, dass die Gefangenen im System gefangen bleiben. Ein Fasten, das Gott ehrt, geht damit einher, dass die Menschen sich am Gesetz von Gott orientieren. Dann wird sich Gott sofort und unmittelbar zeigen. Seine Antwort wird so sein, wie die Sonne am Morgen das Licht bringt. Und wie die Heilung schnell verlaufen wird. Die Sonne bringt bei uns, in unseren Breitengrad, das Licht nicht so furchtbar schnell. Aber wir sind ja hier in Israel. Und wenn wir noch ein bisschen näher am Äquator sind, dann ist es tatsächlich so. Wenn die Sonne aufgeht, dann wird es hell. Vorher ist es stockdunkel. Und der Übergang von der Dämmerung, die wir kennen, die jetzt immer länger wird, oder umso mehr, dass wir uns im Sommer nähern, der ist dort nicht bekannt. Dort ist es dunkel und dann geht die Sonne auf und es ist hell. Und am Oben geht die Sonne unter und es wird dunkel. So schnell wie das wird Gott antworten. So schnell wird Gott sagen, da bin ich. Da bin ich. Wenn wir ihn echt suchen. Im Fasten und im Gebet. Aber eben auch in dem, dass wir tun, was sein Willen ist. Jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, ob der Text nicht irgendwie dann doch so eine menschliche Vorleistung. Ich habe am Anfang gesagt, das ist alles Gnade, Gott hat uns erlöst und so. Der Text jetzt drängt sich so ein bisschen die Frage auf, ja, was, jetzt müssen wir gleich, das Volk muss etwas tun. Das Volk muss den Willen von Gott tun. Sie müssen zu den Armen schauen und so weiter. Und erst dann wird Gott auch ihnen antworten. Nur, wenn sich also die Menschen für soziale Gerechtigkeit auf dieser Welt einsetzen, dann wird auch dem, der fastet, sich Gott zeigen. Aber ich glaube, dass das kein Gegensatz ist. Dass wir da nicht irgendetwas reinlesen in den Text und sagen, ja, da muss der Mensch zuerst etwas bringen. Sondern es ist vielmehr ganz ein natürlicher Vorgang. Nur dort, wo wir parat sind, Gott und dem, was er uns bereits als sein Wille mitteilt hat, nur dort, wo wir bereit sind, dem bedingungslos zu folgen und zu gehorchen, wird er uns mehr zeigen und genauer zeigen, was sein Wille für uns ist. Oder wir können es auch so ausdrücken, wer nach dem Willen Gottes fragt, hat sein Leben für diesen Gotteswillen bereit zu halten. Also wenn wir nach Gottes Willen fragen und dann aber gar nicht parat sind, um es zu machen, dann nützt es ja nichts, wenn sich Gott uns mitteilt. Dann kann er lang reden und wir schlagen es einfach in den Wind. Sollen wir also fasten? Ja, ganz bestimmt. Das Tun vom Willen Gottes, das tut uns gut, wenn wir den Willen Gottes suchen. Und wenn wir das dann auch tun. Die Fastenzeit ist darum so eine gute Gelegenheit, wieder mal so einen Check-up zu machen. Wie das mit unserer Beziehung mit Gott im Moment läuft. Ob wir das, was er uns schon mitteilt hat, das, was wir wissen, was sein Willen ist, ob wir das schon tun in unserem Alltag. Müssen wir fasten? Nein. Gell, Jan? Nein. Es ist kein Müssen, sondern es ist höchstens eine Einladung von Gott an uns, unsere Beziehung mit ihm zu stärken. Gleichzeitig fordern uns Propheten und auch die Apostel im Neuen Testament dann auf, den Willen Gottes zu tun. Und insbesondere für die Menschen zu sorgen, die zu wenig haben. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der für uns in der heutigen Zeit gar nicht mehr so einfach ist. Mit unseren ausgebauten Sozialsystemen begegnen uns die Armen und die Hungrigen kaum mehr im Alltag. Es gibt sicher einsame Menschen, die unsere Zuwendung brauchen. Es gibt sicher Menschen, gerade Flüchtlinge, die rausgerissen sind, aus all ihren Beziehungen entwurzelt sind, die unsere Nähe nötig haben. Aber wenn wir den vielen Hungrigen, die es auch heute noch gibt, wenn sie Brot brechen, dann können wir das einerseits schon tun, indem wir spenden für andere Länder, für Menschen, die sich dort einsetzen, für andere Menschen, für Hungernde. Aber wir sind auf der anderen Seite, wir müssen uns auch bewusst sein, wir sind nicht für die ganze Welt verantwortlich. Wir können nicht die ganze Welt retten. Der armes Brot brechen bedeutet, dass wir sie an unseren Tisch einladen. Und das können wir nur mit einer begrenzten Anzahl Menschen machen. Mit ihnen Gemeinschaft haben. Sie aufnehmen, eben vielleicht den Einsamen und Entwurzelnden nachgehen. Aber gleichzeitig können wir mit unseren Entscheidungen und mit unserem Verhalten in dieser Welt eben auch einen Unterschied machen. Wir können nicht die ganze Welt retten, aber wir können einen Unterschied machen. Und das fängt damit an, dass wir uns so ganz vieles einmal überlegen. Zum Beispiel, wie viel Arbeiten ist denn nötig, damit ich mir das kann leisten, was ich brauche. Oder könnte ich vielleicht auch mehr von dem, was ich verdiene, an andere abgeben? Mir mehr Zeit nehmen, weniger arbeiten und mir dafür mehr Zeit nehmen, um mit diesen Menschen, die zu wenig haben, das Brot zu brechen. Brauche ich überhaupt alles, was ich gerne will und sollte haben? Und es hört auch bei dieser Frage dann noch nicht auf, von wem und unter welchen Bedingungen sind denn die Sachen, die ich unbedingt haben will, hergestellt worden. Die alte Kirche war in dieser Beziehung sehr, sehr radikal. Angefangen beim Johannes dem Täufer, wo schon sagt in Lukas 3, Vers 11, wer zwei Hemden besitzt, soll dem eins geben, der keins besitzt. Das war so der Anspruch vom Johannes der Täufer, den er predigt hat. Und wenn ich so an meinen Kleiderschrank denke, und ich bin der Meinung, dass der für Schweizer Verhältnis sehr, sehr klein ist, dann hängen dort trotzdem viel mehr als zwei Hemli. Und der Basilius der Grosse, das war ein Kirchenvater, ein Kirchenmann im 4. Jahrhundert nach Christus. Und der bezeichnet so Menschen wie mich als Dieb. Hören wir, was er sagt. Er sagt, wer ein Kleidungsstück wegnimmt, wird Dieb genannt. Wer aber den Nackten nicht kleidet, obwohl er es könnte, verdient der eine andere Bezeichnung. Dem Hungernden gehört das Brot, das du zurückhältst, dem Nackten das Gewand, das du im Schrank aufbewahrst und der Schuh, der bei dir verschimmelt, dem Bedürftigen das Geld, das du sicher aufbewahrst. Also, es ist ganz eine harte Aussage. Er macht das sehr radikal und krass. Und ich weiss nicht, ob wir so weit wirklich gehen müssen, aber ich glaube, die Fastenzeit möchte uns herausfordern, einfach auch dort mal darüber nachzudenken, über das, was wir leben und das, was wir tun. Weil Gott lädt uns ein, so in sein Sprechzimmer und sagt, der Nächste bitte. Er zeigt uns dort seine Hingabe, die er für uns hatte. Er hat sein Leben für uns hingegeben. Und wir werden das jetzt dann gerade auch später noch im Obermahl feiern. Und er lässt uns ein, uns ihm kompromisslos zur Verfügung zu stellen. Und alles, was wir haben, eben mit den Armen und den Bedürftigen zu teilen. Das kann ganz vieles bedeuten. Das kann bedeuten, dass du deinen Beruf verlässt und von der Hand ins Maul lebst, damit du mit den anderen Menschen kannst Gemeinschaft haben, noch bei ihnen kannst sein, gerade bei den Armen. Es kann sein, dass Jesus dir sagt, reduziere deine Anstellung, damit du dich mit deinem Beruf oder mit anderen Begabungen, die du hast, für Arme und Bedürftige kannst einsetzen. Egal, ob du dann als Anwalt die Rechte der Armen einklagst oder als Ingenieur Brunnen bohrst in Afrika oder Socken strickst für arme Leute in Rumänien. Es kann auch sein, dass Jesus dir zeigt, wie du dich an deinem Arbeitsplatz, wo du jetzt bist, für mehr soziale Gerechtigkeit kannst einsetzen im Umgang mit Kunden, im Umgang mit deinen Vorgesetzten oder mit untergebenen Mitarbeitern. Echtes Fasten vollzieht dabei nur noch, was Gott mit uns bereits gemacht hat. Er hat sich uns hingegeben. Er hat seine Herrlichkeit aufgegeben. Jesus hat seine Herrlichkeit aufgegeben, um ein Leben als Mensch in äußerster Entbehrung zu leben. Auch in dieser Beziehung sollen wir und dürfen wir mit der Wirkung vom Heiligen Geist Jesus ähnlicher werden. Und das Fasten, das ist so eine Übung, die uns auf diesem Weg eine Hilfe sein kann. Gott bricht mit uns im Obenmahl das Brot. Und um das alles nochmal zusammenzufassen, möchte ich hier noch ein Wort anfügen von Shane Claiborne. Er ist ein Amerikaner, der so ganz radikale Experimente auch gemacht hat in Bezug auf Nächstenliebe. Und er schreibt über das Fasten: Echtes Fasten besteht nicht nur darin, sich alle Vergünstigungen zu verkneifen, sondern in opferbereitem Teilen, um die Ungleichheit zu beenden, das Stöhnen der Schöpfung und das Knurren hungriger Mägen zum Schweigen zu bringen. Und dann fügt er noch an, mancher von uns benötigt das Fasten nicht bloß um die Verbindung zu Gott, sondern auch die zu unseren hungernden Mitmenschen wiederzufinden. Fasten nicht als Druck, aber als eine Möglichkeit, Beziehung zu Gott und zu unseren Mitmenschen, die Hunger haben, wiederzufinden. Wir singen ein Lied und werden nachher ins Obenmahl übergehen.